Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Professor Maren Urner. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Neurowissenschaftlerin und sind Dozentin für Medienpsychologie an der Hochschule in Köln und beschäftigen sich ganz intensiv damit, wie Medien auf unser Gehirn wirken. Jetzt gerade die Nachrichten sind gelaufen, da waren Sie noch nicht im Studio. War das schon mal bewusst eine Hygiene für Ihr Gehirn?
Das war jetzt tatsächlich logistischer Natur, also weil ich erst angereist bin. Aber ich habe natürlich auch heute Morgen, oder was heißt natürlich, heute Morgen schon die Nachrichten gehört und mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, was in Anführungsstrichen auf dieser Welt gerade passiert. Aber bin mir dabei immer ganz bewusst, dass das natürlich nur ein Ausschnitt ist.
Und wenn wir so ein paar Schlagzeilen einfach mal rausgreifen, gerade in den Nachrichten, Schweinepest, Corona-App, die Amtsärzte üben Kritik daran, die EU, Asyl- und Migrationspolitik. Wie wirkt sich das, was wir da hören, auf unser Gehirn aus?
Ja, also es ist natürlich, braucht man mehr als 20 Minuten oder 2 Stunden, aber ich versuche mal ein paar Schnipsel an Einsicht mitzugeben. Also eine Sache ist, dass wir alle so eine Vorliebe fürs Negative haben. Und genau die Schlagzeilen, die Sie gerade zitiert haben, können wir ja, glaube ich, guten Gewissens in diese Kategorie Negatives einsortieren. Und das versetzt unser Gehirn tatsächlich immer in so einen Zustand von Stress und Alarmbereitschaft. Und ganz einfach zusammengefasst, evolutionsbiologisch ist das auch durchaus sinnvoll, weil ich nenne unser Hirn ja auch immer liebevoll das Steinzeithirn. Da war das halt sehr wichtig, dass wir schnell und gut und mit möglichst viel Energie auf Negatives reagieren, weil vielleicht standen halt Mammut oder Säbelzahntiger vor der Höhle.
Liegt es auch daran, ich bin an Ihrem Satz gerade hängen geblieben, weil Sie gesagt haben, wir haben eine Vorliebe fürs Negative. Hängt das mit Fluchtimpulsen zusammen oder wo kommt das her?
Genau richtig. Also das ist sozusagen evolutionsbiologisch optimiert worden. Unser Gehirn, deshalb auch dieses Steinzeithirn, lebt quasi noch in der Vergangenheit. Wir haben aber auch mit unserem Gehirn so viel technische Neuerungen, wie zum Beispiel Smartphones und Digitalisierung und überall erreichbar zu sein, geschaffen, dass wir sozusagen noch dahinterherhängen, was ein Teil unserer Biologie die ganze Zeit signalisiert und sagt, okay, wir sind jetzt in Alarmbereitschaft.
Und zurück zu den Nachrichten. Welchen Unterschied macht es denn für unser Gehirn, ob wir die jetzt analog hören, ob wir sie lesen oder ob wir digital klicken? Welchen Unterschied macht es?
Auch da ganz, ganz viele. Also es ist erstmal so, dass wir etwas besser behalten, wenn wir es mit mehr Sinn wahrnehmen. Also sprich, wenn wir zum Beispiel eine Webseite haben, die irgendwie interaktiv gestaltet ist, dann ist es meistens so, dass wir uns da besser dran erinnern, wenn wir eine Woche später oder so nochmal gefragt werden. Wenn wir nur lesen. Und da gibt es auch Unterschiede zwischen Zeitung, Laptop oder Desktop-Computer und Smartphone. Dann bleibt sehr, sehr wenig hängen. Aber es bleibt mehr hängen, also mehr hängen jetzt so als Metapher für unser Gedächtnis, wenn wir Print lesen. Also sprich, die gedruckten Produkte verarbeiten wir tiefer und werden auch besser abgespeichert. Und das andere Extrem sind die mobilen Geräte, weil wir sehr viel oberflächlicher damit umgehen. Wir kennen das alle, dieses Phänomen des Überschriften-Scrollen.
Und das liegt also daran, dass wir mehr aufnehmen können, wenn wir es schwarz auf weiß haben und weniger Ablenkung passiert?
Der zweite Punkt ist der wichtige, dass weniger Ablenkung da ist. Also dass wir, natürlich auch Erwartungen spielen eine ganz große Rolle. Ich weiß, wenn ich eine Zeitung oder ein Magazin in die Hand nehme, dann blinkt gleich nicht irgendwo was und ich werde nochmal irgendwie auf 3 andere Sachen hingewiesen, die ich potenziell jetzt auch tun könnte. Das heißt, wir gehen mit so einer anderen Stimmung auch da rein. Und es ist auch so, dass wir natürlich dann während des Prozesses des Lesens oder Konsumierens von Nachrichten weniger Ablenkung erfahren. Und da funktioniert unser Gehirn tatsächlich wie so eine Mengenlehre, also so ein Kreis. 100% Aufmerksamkeit haben wir die ganze Zeit. Und wenn wir die zu 100% dann auch wirklich für eine Sache nutzen, dann wird das besser verarbeitet.
Als Medienpsychologin können Sie ganz bestimmt sagen, welchen Unterschied es für unser Gehirn macht, ob wir eine positive oder eine negative Nachricht hören.
Ja, leider ja, sag ich fast. Und zwar ist es tatsächlich so, wenn wir ganz banal anfangen mit Wörtern, also wie unser Gehirn Wörter verarbeitet, ob die positiv oder negativ konnotiert sind, macht einen Unterschied. Also wir verarbeiten negative Wörter schneller, können uns später besser daran erinnern und erkennen sozusagen auch schon diesen negativen Aspekt, obwohl wir das Wort selber vielleicht noch nicht richtig verarbeitet haben. Und das ist natürlich total faszinierend. Also wenn wir zum Beispiel Wörter wie Krieg, Terror, Krebs sehen, dann können wir vielleicht am Ende nicht sagen, das waren die Wörter, aber wir wissen, es war was Negatives und wir sollten Aufmerksamkeit sein.
Und das machen sich Schlagzeilen ja vermutlich zunutze, wenn es dann um Klickzahlen geht. Deswegen haben wir so viele dramatische Schlagzeilen. Ist uns das denn bewusst, wie das auf unser Gehirn wirkt? Vermutlich doch nicht.
Ja, auch da leider nein, beziehungsweise nicht bewusst genug. Ich formuliere es bewusst provokativ, dass wir es uns bewusst machen können. Also wir haben die Fähigkeit dazu und das ist das Schöne. Also auch wenn ich gern von diesem Steinzeithirn da oben in unserem Kopf spreche, was halt viele alte Mechanismen hat und natürlich auch alltäglich die bedient werden durch Medien und viele andere Dinge, können wir erlernen, besser und reflektierter damit umzugehen. Und ich spreche in dem Zusammenhang immer gerne von den Begriffen Medienhygiene und kritischem Denken. Also, dass wir selber häufiger mal gucken, was passiert hier eigentlich gerade?
Und da muss man dann auch auf den Journalismus gucken. Sie machen das seit 4 Jahren mit Perspective Daily. Das ist ein werbefreies Online-Magazin. Und da fokussieren Sie sich auf den konstruktiven Journalismus. Das ist jetzt nichts Neues, aber vielleicht können Sie es mal erklären, was es ist.
Ja, also ganz kurz runtergebrochen, wenn man sich eine Sache merken möchte über den konstruktiven Journalismus, dann stellt er eine zusätzliche W-Frage. Also wir kennen ja vielleicht aus dem klassischen oder die meisten, auch wenn sie nicht journalistisch tätig sind, diese W-Fragen, wer, wie, was, wann, wo. Wenn man Notruf absetzen muss oder so, muss man das ja auch machen. Und der konstruktive Journalismus fügt eine weitere hinzu und das ist die Was-Jetzt-Frage. Wie kann es weitergehen? Und das ist ganz wichtig, weil es einfach diesen Blick öffnet für eine vollständigere Weltsicht. Also weil es eben nicht bei der Problembeschreibung aufhört, sondern gleichzeitig auch schaut, wo wird schon an Zukunftsvisionen beziehungsweise auch Ideen an Lösungen gearbeitet, aber auch Quellen und Menschen anders befragt.
Hinterfragen Sie dann auch die Rolle des Journalisten, damit die nicht zu weit geht? Denn die Aufgabe des Journalismus ist es ja abzubilden. Wenn er jetzt plötzlich auf Veränderungen schaut, ist es ja nicht die Aufgabe des Journalisten zu verändern.
Genau das ist der Punkt bzw. die Unterscheidung. Also es geht nicht darum, dass die Journalisten dann sagen, okay, wir entwickeln die Lösung, sondern dass sie wirklich ein vollständigeres Weltbild liefern, weil diese Menschen und Projekte und Organisationen und dieses Denken schon da ist. Also ich beschreibe es immer ganz gerne mit 2 Schritten. Also der erste Schritt ist eine gute Problembeschreibung. Und der 2. Schritt ist dann eben dieses, was jetzt auch mitzudenken und auch schon bei der Problembeschreibung. Und was eine Sache vielleicht ganz wichtig, die ich überall und immer beobachte, wenn wir jetzt eine Veranstaltung hier hätten oder so, mache ich so einen kleinen Wissenstest. Und es ist halt generell so, dass Menschen ein zu negatives Weltbild haben. Das heißt im Umkehrschluss, das müssen wir jetzt einmal, müssen die Zuschauer und Zuhörer mir einmal vertrauen, dass das so ist, sonst würden wir diesen Test eben gerade durchführen. Und was uns das zeigt, ist eben, dass der Journalismus seine Aufgabe zu zeigen, was ist, aktuell im Mittel nicht gerecht wird. Weil sonst würden wir ein realistischeres, nochmal ganz wichtig, nicht zu positives oder optimistisches, sondern ein realistischeres Weltbild haben.
Liegt das auch an der Auffassung von Journalisten selbst, die ja häufig gerne Kritik üben, anstatt nur abzubilden?
Ja, dass die anekdotische Beweisführung da lautet, wenn ich diesen kleinen Wissenstest mit Journalisten mache, die schneiden noch negativer ab als der Rest der Bevölkerung, wenn wir die Welt mal in Journalisten und Nicht-Journalisten teilen. Was sagt uns das? Naja, dass natürlich in der Branche, und ich bin ja selber auch in der Branche aktiv, und unterwegs und sehe mich da immer so auf beiden Seiten hin und her wechseln, dass in dieser Branche sozusagen dieses Negativdenken, was wir alle in uns haben, noch stärker verankert ist und noch mehr, ja, das only bad news are good news, nur die schlechten Nachrichten sind gute Nachrichten, da müssen wir von wegkommen.
Wenn Sie jetzt sagen, negative Nachrichten erreichen mehr Aufmerksamkeit, also höhere Quoten, mehr Klickzahlen, macht aber etwas mit unserem Gehirn, nämlich etwas Negatives, Panik, verzerrt unsere Wahrnehmung, dann sitzen wir in der Berichterstattung doch in einem ganz schönen Dilemma, oder nicht?
Ja, das ist quasi eine doppelte Herausforderung beziehungsweise ein Teufelskreis, den wir da beobachten. Und wenn wir dann auch noch sehen, dass zum Beispiel digital natürlich häufig nur noch die Überschriften gelesen werden. Das heißt aber nicht, wir sollten uns dem einfach hingeben, weil dann häufig ja die Argumentation, die mir begegnet und auch viele wahrscheinlich kennen, ist, ja, aber die Menschen wollen das doch, also müssen wir das doch liefern. Dann sage ich, ja, die Menschen, wir alle, möchten auch lieber Muffins und Burger essen, weil unser Körper eben sagt, das ist hochkalorienhaltiges Essen und das sorgt dafür, dass wir lange überleben können. Das heißt aber nicht, dass wir nur noch Süßwaren und Burgerläden anbieten sollten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns das erstmal, das, was wir ja jetzt hier auch versuchen, bewusst machen, was passiert da eigentlich? Und dann versuchen, lösungsorientiert Wege zu finden, wie wir eigentlich informiert werden wollen.
Und wie wir informiert werden wollen, also das Digitale, da kommen wir nicht drum rum, das ist inzwischen auf dem Markt und trotzdem ist die Aufnahmefähigkeit dabei geringer. Wie gehen wir also damit um?
Ja, also auch da denke ich, ist es ein guter Ansatz, Umgebungen zu schaffen, schaffen, die es uns möglichst einfach machen. Also ohne jetzt die Schleichwerbung hier fahren zu wollen, bei Perspective Daily zum Beispiel eben keine Werbung zu haben. Zu sagen, in einem Text gibt es keine Hyperlinks, also nicht diese unterstrichenen Wörter, wo wir dann draufklicken. Weil jeder Hyperlink, und da kann man jeder Zuhörer, Zuhörerin vielleicht mal drauf achten, wenn sie online was lesen, sorgt im Gehirn dafür, dass ein Teil unserer Aufmerksamkeit quasi darauf verwendet wird, dass wir überlegen, klicken wir oder klicken wir nicht. Das heißt, auch digital haben wir riesige Möglichkeiten, eine Umgebung zu schaffen, die uns das Lesen erleichtert und auch zu einer positiven Erfahrung macht.
Wobei ich da gleich eine Kritik äußern muss, auch bei Perspective Daily. Da kann man sich 2 Wochen lang kostenlos anmelden, das testen. Und auch da haben sie links dann jeweils noch Hinweise, welcher Autor welche anderen Beiträge geliefert hat. Und die Ablenkung ist durchaus gegeben.
Ja, es ist ein Balanceakt, absolut. Weil wir auf der einen Seite natürlich versuchen, möglichst viele Inhalte, die thematisch dann an etwas anknüpfen, auch bereitzustellen, ohne schon während des Artikels abzulenken. Zum Beispiel eine Diskussion, die wir gerade intern dann auch führen, verlinken wir Artikel von Perspective Daily, die vielleicht auch das Thema schon aufgegriffen haben, im Artikel oder erst unter dem Artikel, weil einige Leser zurückgespielt haben, dass sie das tatsächlich nervös macht, wenn im Artikel selber schon Verlinkungen stattfinden. Und auch das ist ganz wichtig, ist ein Findungsprozess. Also sich diesem Dialog zu stellen und dann zu schauen, wo wollen wir eigentlich hin?
Machen Sie denn mit Ihren Leserinnen und Lesern dann gleichzeitig auch Umfragen, um rauszubekommen, was wollen die denn eigentlich?
Tatsächlich ja, genau. Also das ist von Anfang an passiert, also dass wir ja Leser und Mitglieder, wir nennen unsere Leser tatsächlich Mitglieder, also die dann eben auch für das Produkt zahlen, Umfragen machen, um zu schauen, wie kommt das an, was wünschen sie sich mehr und eben nicht nur auf thematischer Ebene und das ist vielleicht der mit ebenso wichtige Aspekt, sondern eben auch auf gestalterischer Ebene.
Wie groß ist denn die Bereitschaft, weil Sie gerade das Zahlen ansprechen, wie groß ist die Bereitschaft überhaupt für Medieninhalte zu zahlen? Das ist ja auch eine große Diskussion.
Ja, absolut. Und da müssen wir natürlich ganz, oder möchte ich ganz kurz, wir müssen nicht, aber ich möchte ganz kurz auf den großen Fehler verweisen, der tatsächlich, ohne jetzt irgendwie Schuldzuweisungen anprangern zu wollen oder zu machen, dass halt Online-Journalismus am Anfang gratis war. So, und dann, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wenn wir uns an etwas gewöhnt haben, dass es das umsonst gibt, naja, dann hoffen wir, dass das auch weiterhin so bleibt. Und dann war natürlich eine sehr große Resistenz, die auch nach wie vor nicht zu verachten ist, dafür Inhalte zu zahlen. Und es gibt aber generell, und das sind so die aktuellen Zahlen, die wir nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen Ländern kennen, eine Bereitschaft für Hintergrundberichte, für einordnende Artikel, für konstruktive, ja, wie wir es als konstruktiv bezeichnen würden, Berichterstattung zu zahlen, weil natürlich viele Menschen mittlerweile auch wissen, die anderen Sachen, die einfachen Sachen, sage ich jetzt mal, von den Sportergebnissen, den Wettervorhersagen und so weiter, das können mittlerweile künstliche Intelligenzen machen. Da brauchen wir keine Menschen für. Und das können wir auch sozusagen gratis überall konsumieren. Aber das, was uns wirklich hilft, die Welt und uns selber ein bisschen besser zu verstehen, da sind Menschen auch bereit für zu zahlen.
Professor Maren Urner ist zu Gast in SWR1 Leute. Sie erforschen, wie Nachrichten auf unser Gehirn wirken und Geschäftsmodelle im Internet. Worauf basieren die? Was wollen die mit unserem Gehirn machen?
Naja, ich will jetzt nichts unterstellen, aber natürlich basiert es häufig eben darauf, über Werbung Geld zu verdienen. Und natürlich wird mehr Geld eingenommen, wenn mehr Seiten angezeigt werden. Also um es ganz praktisch runterzubrechen, warum werden Artikel online häufig in verschiedene Seiten eingeteilt? Da muss ja eigentlich niemand umblättern. Ich könnte ja eigentlich bis zum Ende scrollen. Naja, wenn ich den Artikel auf 3 Seiten statt auf 1 anzeige, kann ich mehr Werbeanzeigen zeigen und kann damit mehr Geld verdienen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil eben unabhängiger Journalismus oder Qualitätsjournalismus, wie auch immer wir das nennen möchten, eigentlich das komplette Gegenteil zum Ziel hat wie Werbung.
Und jetzt gibt es aber natürlich auch unterschiedliche Arten von Medien, die sogenannten sozialen Medien. Bei Facebook ist gerade der Fall, dass verboten werden soll, europäische Nutzerdaten in die USA zu schicken. Dort werden die Nutzerdaten ja ausgewertet. Und dann sagen Sie ja, Sie sehen sich nicht mehr in der Lage, in Europa zu existieren. Wie bewerten Sie das?
Ja, das ist sozusagen die Datenlage. Ich habe ja gerade gesagt, Werbung ist ein Weg und Mittel. Die Ressource, die da gehandelt wird, und das müssen wir uns einfach bewusst machen, ist Aufmerksamkeit. Wir können das jetzt Aufmerksamkeit nennen, wir können das Zeit nennen oder, wie Facebook und Co., Daten. Letztendlich ist es alles das Gleiche. Also durch Zeit wird unsere Aufmerksamkeit zu Daten, so können wir es vielleicht als Gleichung darstellen. Und das ist das Handelsschema. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir geben dem Kleinen bei, weil es mittlerweile eine Monopolisierung oder eine Monopolstellung gibt und sagen, wir müssen auf diesen Zug aufspringen und da weiter mitmachen, ich denke, dann haben wir viel zu verlieren.
Und wenn wir das Ganze weiterdenken, unser Gehirn macht sich die Geschäftsmodelle ja nicht klar, was dahinter steckt. Also kann man ja auch argumentieren, meine Informationen bekomme ich ja überall. Was sagen Sie zu so einer Einordnung und Einschätzung?
Ja, Information ist nicht gleich Information. Das klingt jetzt erstmal trivial, ist aber nicht. Und vielleicht 2, 3 Sätze zur Erläuterung aus meiner Perspektive da. Natürlich macht es einen Unterschied, ob eine Information zum Beispiel gefact-checkt wurde, also ob da wirklich recherchiert wurde oder ob einfach jemand, und das ist Chance und Risiko des Internets gleichzeitig, jemand was ins Netz gestellt hat oder rausgeschrien häufig ja hat. Und das Problem da ist, dass unser Gehirn, also da wieder die Verknüpfung zum Gehirn, eben nicht wie ein Computer funktioniert. Wir sagen, okay, jetzt liefern wir die Korrektur nach und dann drückt da jemand oben die Löschen-Taste. Sondern wenn wir einmal etwas wahrgenommen haben und umso emotionaler das ist, umso besser natürlich wird es abgespeichert, dann können wir das nicht einfach loswerden. Das heißt, das Geschäftsmodell auf Aufmerksamkeit zu basieren, ist quasi darauf programmiert und darauf aus, möglichst krasse, möglichst abgefahrene, wie auch immer, wir können jetzt die schrägsten Wörter hier nutzen, also möglichst emotional Ausreißer zu sein, um möglichst viel dieser Daten und Aufmerksamkeit sammeln zu können. Und das, Sie sagten ja gerade, macht sich unser Gehirn erstmal nicht bewusst, aber wir können uns das bewusst machen. Und da setzt die Chance an.
Und dieser Schritt ist aber natürlich erstmal schwierig, sich das bewusst zu machen, weil wir da anders konstruiert sind. Wie geht dieser Schritt also?
Ja, auf verschiedenen Stellschrauben. Also ich denke, das ist tatsächlich, ohne jetzt hier Kuschelkurs fahren zu wollen, sagen, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber alle gesellschaftlichen Bereiche haben sozusagen ihre Teilaufgabe. Und ich halte nicht viel davon, immer zu sagen, ja, die sind schuld. Also der Journalismus macht's falsch oder die Medien generell oder die Bildung oder die Politik oder die Wirtschaft. So, das heißt, wir können vielleicht anfangen und sagen, okay, wie machen wir es in der Bildung? Brauchen wir mehr Medienkompetenz? Das ist ja auch so ein Schlagwort, was irgendwie seit Jahren überall so ein bisschen rumwabert. Und dann können wir zum Beispiel schauen, wer macht es denn schon sehr gut? Und das beste Beispiel ist da Finnland. Finnland ist Spitzenreiter in vielerlei Hinsicht, aber eben auch beim Thema Medienkompetenz. Und was die machen, ist in der Bildung an Schulen nicht zu sagen, wir brauchen jetzt das eine Fach Medienkompetenz, sondern es zieht sich durch den kompletten Lehrplan durch. Also es ist eine Fähigkeit, die Menschen lernen.
Heißt das also, wir müssen auch mehr mit Wissenschaft zusammenarbeiten?
Oh ja. Oh ja. Also die kurze Antwort ist oh ja, auf jeden Fall. Und was das, und vielleicht dann zurückkommt auf die Frage davor, auch nochmal so ein bisschen gesamtgesellschaftlich bedeutet, heißt offener zu sein. Nicht offen für jede Aussage und jeden Schreihals, sondern offen für das Potenzial, dass das Gegenüber oder die andere Seite oder die andere Disziplin potenziell etwas Wichtiges, Konstruktives, Zukunftsorientiertes beizutragen hat, was uns ein Stück weit nach vorne bringt. Und da ist der Austausch zwischen Journalismus und Wissenschaft, und wir sehen das ja jetzt gerade aktuell in den letzten Monaten sehr intensiv, wie unterschiedlich diese Welten sind. Zum Beispiel Fehlerkultur. Wissenschaft ist immer ein Prozess. Da geht es ganz wichtig immer darum zu sagen, okay, wir haben uns geirrt und was Neues gelernt. Und das ist für den Journalismus erstmal was, huch, wie gehen wir denn jetzt damit um?
Sie haben in Deutschland, in Kanada, in den Niederlanden studiert, in London promoviert. Wann haben Sie festgestellt, dieses Thema Nachrichten und die Wirkung aufs Gehirn, das ist etwas, was mich total reizt?
Also es gab nicht den einen Klickmoment, wie Menschen das ja manchmal sagen, irgendwie im Pub oder unter der Dusche oder bei der Begegnung oder so, sondern ich denke, es war eine Entwicklung. Und die Entwicklung hat wahrscheinlich angefangen, als ich mit 15 mein erstes Praktikum bei der Lokalzeitung gemacht habe und auch dachte, okay, vielleicht werde ich tatsächlich Journalistin. Und die hat sich dann so weiter durch mein Leben gezogen. Dann habe ich halt natürlich erstmal Psychologie und Kognitionswissenschaften und Neurowissenschaften ganz viel gemacht und studiert und geforscht. Habe aber dabei immer diese ja großen Fragen der Gesellschaft auch gedacht und mich damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Und kam dann halt irgendwann, und wie gesagt, ich kann jetzt kein Datum nennen, an dem Punkt an, wo ich für mich festgestellt habe, ich denke, dass der Journalismus als Ganzes sehr viel von der Psychologie und den Neurowissenschaften lernen kann, vielleicht sogar muss, wenn es darum geht, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen anzugehen.
Ja, da heißt es immer, wir wollen die Welt abbilden. Jetzt sind aber Nachrichten stressiger als die Realität. Wie lässt sich denn dann ein Abbild schaffen?
Ja, und das ist tatsächlich also eine spannende Studie, die dieses Phänomen untersucht hat, um es vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, hat halt die Menschen nach dem Boston-Marathon-Anschlag befragt und eben verglichen, wie gestresst Menschen waren, die vor Ort waren, im Vergleich zu Menschen, die sehr viel davon aus den Medien gehört haben. Und genau diese dieses Ergebnis wurde dann von den Wissenschaftlern eben beobachtet. Und das zeigt uns ja auf so plakative bis erschreckende Art und Weise, dass wir einfach eine Riesenverantwortung haben auf Seite der Medienschaffenden, auf Seite der Journalisten und Journalistinnen. Und gleichzeitig aber auch, dass wir nie objektiv oder irgendwie neutral oder rein sachlich berichten können, weil wir die Menschen immer verändern.
Aber wichtig ist ja auch, nicht beschönigend zu berichten, aber auch nicht mit Panikmache. Beides passiert so häufig. Wie ist diese Gratwanderung zu schaffen?
Ja, das ist absolut wichtig, weil sonst könnten wir jetzt noch ganz viel, vielleicht kommen wir gleich noch zu über die psychologischen Folgen sprechen, die das eben auch mit sich bringt. Nicht nur ein zu negatives Weltbild und ein bisschen mehr Stress, sondern auch noch viele andere Dinge. Und diese Gratwanderung ist genau das, was der konstruktive Journalismus versucht, indem er eben immer voranstellt oder vielleicht sogar oben rüber stellt, zu fragen, was jetzt, wie kann es weitergehen. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, erstmal ein Problem oder eine Situation zu verstehen, einzuordnen. Das ist immer so ein ganz wichtiger Kernbegriff an der Stelle, finde ich. Eine Einordnung zu schaffen, den Menschen das Gefühl zu geben, ah, okay, ich habe jetzt im Groben verstanden, was eigentlich die Fragestellung ist und worum es geht. Und dann auch gleichzeitig oder parallel noch die nächsten Schritte mitzudenken, was jetzt, wie gehen wir denn damit um?
Wie ist es mit der Themeneinordnung? Liegt die immer richtig? Es gibt Umfragen, für 2/3 der Deutschen ist Klima nicht das drängendste Problem. Sie schlagen die Zeitung auf und sie haben den Eindruck, ach, vielleicht doch.
Ja, also das ist perfekte Überleitung zu genau dieser Sache mit, was verändern wir bei den Menschen, ganz konkret gemacht. Das große Stichwort dort ist das Thema Framing. Also Framing vielleicht runtergebrochen auf einen Satz, wie verpacken wir Informationen? Wir verpacken sie sowieso immer, häufig wird nämlich dann schnell von Manipulation gesprochen. Die Frage ist, machen wir uns das bewusst? Also sprechen wir zum Beispiel beim Thema Klima über ein Öko-Umwelt-Thema, wo Menschen direkt das Gefühl haben, okay, ich muss jetzt mein Leben verändern und vielleicht mit Angst oder auch mit Frust und Ärger reagieren? Oder ist das ein Thema, was alle unsere Lebensbereiche betreffen wird und in vielerlei Hinsicht auch schon betrifft? Und wir müssen das eigentlich so ein bisschen wie mit der Medienkompetenz nicht als ein Fach sehen, sondern als eine Denkweise, wenn es uns darum geht, eine Zukunft auf diesem Planeten zu haben.
Und dennoch haben Sie es jetzt als gesetztes Thema eingeordnet. Nach anderen Umfragen, wie gesagt, ist es vielleicht gar nicht so ein großes Thema. Also wie auch damit umgehen?
Ja, auch da die Wortwahl. Also es passiert wirklich bei allen Dingen. Also ich denke, wenn wir Menschen, oder was ich auch aus vielen Ergebnissen kenne, wenn wir Menschen zum Thema Klima befragen, was sie darunter verstehen, dann ist es häufig noch ein Öko- und ein Umweltthema. Und vielleicht müssen wir sogar ganz weg davon. Also ich habe auch nicht die ich sag jetzt mal, Antwort darauf, was der optimale Weg ist. Ich denke nur, wir müssen weg davon, nach dem, was wir beobachten, es als ein Nischenthema zu sehen und eher als eine Denkweise. Und vielleicht ist es am Ende dann wirklich der Fall, dass es gar nicht mehr ein Thema ist. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan von Ressorts, wo dann zwischen Politik, Wirtschaft und so weiter unterschieden wird, sondern wir sollten eher thematisch beziehungsweise fragentechnisch denken. Also zu sagen, wenn es um das Thema Mobilität geht, dann lese ich häufig im Politikbereich ganz, ganz andere Dinge als im Wirtschaftsbereich, ganz, ganz andere Dinge als im Feuilletonbereich. Und ich habe das Gefühl, die Menschen haben aber nie miteinander gesprochen. Und das ist total schade.
Wir wollten über das Immunsystem sprechen. Und zwar über das Immunsystem im Gehirn. Ich wusste gar nicht, dass wir da eins haben. Was ist das?
Ja, es ist so ein bisschen eine Metapher, damit wir es uns besser vorstellen können. Und das sorgt eigentlich dafür, dass immer, wenn eine Information reinkommt, ganz allgemein gesprochen, die unserem eigenen Weltbild, unseren Überzeugungen und Vorstellungen, wie das alles so funktioniert in diesem Leben, widerspricht, dann reagieren wir mit Abwehr. Also um es ganz praktisch zu machen, wenn Sie mir jetzt eine politische Haltung präsentieren würden und sagen, das ist meine politische Haltung und ich habe eine andere, dann würde ich erstmal alles andere, was Sie sagen, danach auch als weniger kompetent einordnen. Und das ist der sogenannte Bestätigungsfehler oder im Englischen Confirmation Bias. Und wir haben ganz viele von diesen Biases oder kognitiven Verzerrungen, wo unser Gehirn halt dafür sorgt, dass das möglichst intakt bleibt. Also dieses Immunsystem sozusagen darin besteht, die eigene Identität, unsere Überzeugung, nicht bei jedem kleinen anderen Meinungsmacher oder so über Bord zu werfen.
Und jetzt, ich sag's mal ketzerisch, jetzt predigen, aber die Psychologen und die Medienpsychologen, ja, wir sollen uns genau mit den anderen Meinungen auseinandersetzen, weil genau das ist so gut für unser Gehirn. Ja. Also auch da ist wieder ein Dilemma zu erkennen.
Absolut, auch da wieder doppelte Herausforderung. Also sozusagen, wir müssen diese Herausforderung annehmen, weil, gute Nachricht sozusagen, ist, wir können das. Also wir können diesen Schritt zurücktreten und nur genau wie bei dem Negativitätsbias, also dass wir Negatives schneller und besser verarbeiten, können wir eben auch bei diesem Bestätigungsfehler überlegen, Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade bei mir? Warum denke ich, dass die Person nicht recht hat? Warum glaube ich nicht, dass diese Überzeugung die richtige ist? Und das können wir praktizieren und natürlich auch dieses Wissen politisch und gesellschaftlich nutzen.
Jetzt komme ich Ihnen aber mit dem Gegeneinwand wieder. Ja, der Mensch, wir grundsätzlich sind alle faul und haben gar keine Lust dazu. Warum sollte ich es dann dennoch tun?
Ja, das ist auch richtig. Wir sind faul. Also das Gehirn ist sozusagen eine Energieminimierungsmaschine auch. Also wir versuchen möglichst wenig Energie zu verschwenden, weil macht ja evolutionsbiologisch auch wieder Sinn. Wir wollen ja möglichst lange überleben. Daher auch die Vorliebe für kalorienreiches Essen, die Abneigung gegenüber Sport und so weiter und so fort. Aber das heißt nicht, dass das langfristig der bessere Weg ist. Und die Frage ist ja jetzt, wo wollen wir hin? Also nicht nur mit unserer eigenen Gesundheit, also wie ernähren wir uns, wie bewegen wir uns, sondern eben auch als Gesellschaft, wie wollen wir informiert sein? Und jetzt kommt die gute Nachricht, was unser Gehirn eben auch schön und belohnenswert, beziehungsweise belohnt, also es sind die gleichen Mechanismen, ist, wenn wir uns eben ja neugierig und mutig mit dieser Welt auseinandersetzen, neue Perspektiven kennenlernen. Das Einzige, was daran schwierig ist, es gibt, wenn wir uns das so ein bisschen als so eine Kosten-Nutzen-Analyse vorstellen, am Anfang initial Kosten. Also wir müssen erstmal kurz investieren. Im Sport heißt es dann häufig der innere Schweinehund, der überwunden werden muss. Und hier ist es vielleicht ja das innere Immunsystem, dem wir sagen müssen, Moment mal, du denkst vielleicht gerade da oben oder ich denke vielleicht gerade, dass das nicht dazugehört. Also wir sind ja nicht unser Gehirn, aber das ist eine philosophische Frage. Oder dass es eine schlechtere Meinung ist. Aber vielleicht kann ich ja was davon lernen.
Und das jetzt übertragen wieder auf die Nachrichten und mein Konsumverhalten dabei, tue ich meinem Gehirn, meinem Immunsystem im Gehirn etwas Gutes, wenn ich nicht auf die reißerische Schlagzeile klicke?
Richtig, weil genau wie bei dem anderen Immunsystem müssen wir das ja auch zwischendurch mal herausfordern, damit das sozusagen resistenter wird dann auch. Und genau das können wir eben üben und sagen, ja okay, ich klicke nicht drauf und auch ich begebe mich in eine Umgebung, wo das vielleicht gar nicht so präsent ist.
Und jetzt die wichtige Frage, für wie realistisch halten Sie das?
Also, wenn ich nicht daran, ich benutze bewusst nicht das Wort Glauben, weil ich bin davon überzeugt, dass es die einzige Möglichkeit ist, wie wir sozusagen ein gutes Leben führen können. Weil nochmal, das Ganze fühlt sich am Ende schöner und besser an. Das ist ähnlich wie mit der Fehlerkultur. Also einen Fehler einzugestehen, ist erstmal was Schmerzhaftes. Aber jeder, der das schon mal ausprobiert hat und gemerkt hat, dass es dann vielleicht auch eine Umgebung gibt, im privaten oder im beruflichen, die das wertschätzt und wo am Ende dann ein besseres Ergebnis für alle bei rausgekommen ist, dann ist es sowas Lohnenswertes und was, was uns Menschen eben auch zu Menschen macht und wie wir auch diese Entwicklung bisher hierhin geschafft haben. Also wir haben ja nur alle diese Techniken, weil wir immer aus Fehlern gelernt haben.
Das ist ganz interessant. Als Neurowissenschaftlerin und Medienpsychologin haben Sie auch Effekte untersucht, was Unfälle im Straßenverkehr und die Angst vor Terrorismus gemeinsam haben, wenn wir unser Hirn betrachten.
Ja, ich habe es nicht selber untersucht, aber die Ergebnisse sozusagen beschäftigen mich sehr, weil es tatsächlich so ist, dass natürlich das, was mehr in den Medien vorkommt, also zum Beispiel ein terroristischer Anschlag oder eben Verkehrsunfälle, da auch eine Relativierung. Also die meisten Menschen haben mehr Angst vor Flugzeugabstürzen als vor Autofahren, obwohl Autofahren viel gefährlicher ist, als mit dem Flugzeug zu fliegen. Und dass unser Hirn einfach nicht gut darin ist, Risiken einzuschätzen. Weil das Erste, was reinkommt, ist, wenn wir etwas öfter hören, naja, dann denken wir halt auch, es ist passiert öfter. Und selbst wenn uns dann jemand sagt, also wir kognitiv verstehen, okay, das ist nicht der Fall, wir trotzdem häufig daran festhalten. Und wenn wir einen ja, sehr plastischen, aber doch auch vielleicht guten in einer Hinsicht Vergleich ziehen wollen, was ist eigentlich gefährlicher? Terroristische Anschläge, jetzt bezogen auf Deutschland, oder von einem, und jetzt nicht falsch verstehen, das ist keine politische, ne? Aussage hier an der Stelle, von einem Senioren, der Auto fährt, überfahren zu werden, dann ist die Chance sehr viel höher. Oder vielleicht sogar ein Kugelschreiber.
Genau, ich habe den Kugelschreiber in der Hand und war dann echt erschrocken, wie lebensgefährlich das sein kann. Denn 100 bis 300 Menschen ersticken jährlich an Kugelschreiberteilen.
Ja. Also das ist die Schätzung. Das ist auch immer schwierig, natürlich medizinisch dann genau zu sagen, was war jetzt die Todesursache. Aber ja.
Und Sie unterrichten Medienpsychologie an der Hochschule in Köln. Sind da Ihre Studierenden gleichermaßen auch Probanden? Weil die erleben das ja gerade auch. Die Berichterstattung sind vielleicht frustriert. Wie gehen Sie damit um?
Ja, wir alle, ich würde sogar noch erweitern, wir alle sind Probanden. Also kann man jetzt auch philosophieren. philosophisch sehen, ne? Was ist das Leben? Nee, nichts anderes als das. Aber Probanden natürlich in dieser neuen Informationskultur. Neu meine ich jetzt wirklich die Dauererreichbarkeit, die Digitalisierung. Auch das absolut nicht wertend gemeint. Ich sehe da ganz, ganz viele Chancen und auch schon viele Dinge, die wir in Anführungsstrichen richtig, im Sinne von, dass sie uns nützen, tun, aber eben auch noch viele Sachen, wo wir uns eher schädigen. Das heißt, wenn wir anfangen, sowohl bei den jungen Menschen, die eine starke Verunsicherung spüren, die eine starke, ja, wo soll ich denn eigentlich hin, weil es ein Überangebot gibt, und dadurch dann in eine Position, ja, häufig versetzt werden, wo sie sich hilflos fühlen. Und das kennen wir aber in allen Altersgruppen. Also das ist natürlich bei jungen Menschen, wo dann das Gehirn auch noch nicht in Anführungsstrichen fertig ausgebildet ist. Also da passiert ganz, ganz viel. So Anfang 20, gerade der Bereich, der eben für dieses kritische Denken und sich selber hinterfragen und aber auch selber sozusagen seinen Weg und Entscheidungen zu treffen, der ist da noch nicht ausgebildet, beziehungsweise der wird da fertig ausgebildet. Deshalb entstehen, bisschen vom Thema weg, aber passt gut zu der Frage, warum diese Verantwortung da so groß ist, da auch häufig psychologische Krankheiten, die sich vielleicht sehr viel später erst manifestieren.
Und Sie gucken deshalb gerne auf das Ausland, was die vielleicht schon besser machen und erfolgreicher. Sie hatten eben mal das Beispiel Finnland genannt. Ja. Jetzt melden sich SWR1-Hörerinnen und Hörer aus Finnland, Michael Schell nämlich, ist seit 15 Jahren mit der Familie dort und sagt, naja, die Schule in Finnland, da ist auch nicht alles super. Die Kids hängen so lange am Handy rum, dass es auch nicht gut ist. Die Eltern können nicht kontrollieren, ob da Ego-Shooter benutzt werden. Also wie damit umgehen?
Ja, ganz klar. Also es geht nicht darum, dass ich hier ein glorifiziertes, das ist ja häufig so ein bisschen bei Skandinavien generell der Fall, habe ich das Gefühl, dass da dann alles gut und richtig läuft, gerade auch so bei Bildungsfragen. Natürlich nicht. Es ist immer alles relativ natürlich, also sprich der Vergleich zu anderen Ländern, und trotzdem haben die gleichen Herausforderungen, die wir auch haben. Die Frage ist, worauf können wir uns konzentrieren? Was können wir vielleicht für Aspekte und Dinge auch schon lernen? Warum die Schüler besser beim Thema Medienkompetenz und beim Thema Fact-Checking und Fake News erkennen? Weil da fängt es an, also um einen, ja, konstruktiven und auch reflektierten Umgang mit Medien und generell Informationen zu üben. Und wie haben die das geschafft? Und wie können wir dann vielleicht auch gemeinsam schauen, wo die Probleme, die noch da sind, wir die angehen können?
Ganz lustig, wie Sie uns vergleichen, nämlich mit einem Handy, und Sie sagen, ja, wir selbst können unsere Werkseinstellungen auch regelmäßig ändern. Wie machen wir das denn?
Ja, das ist die auch gute Nachricht. Trotz Steinzeithirn, wo die generellen Funktionsmechanismen vorgegeben sind, ist unser Gehirn ein Leben lang veränderbar. Also der Fachbegriff da ist Plastizität, also es ist plastisch, es ist formbar. Und das können wir machen, indem wir uns einfach immer wieder herausfordern. Also indem wir immer wieder schauen, okay, was passiert hier eigentlich gerade und möchte ich, dass das passiert, und das, was ich so als kritisches Denken bezeichne, dieses kritische Denken üben. Und dann können wir eben auch, ja, Werkseinstellungen und Standardeinstellungen verändern und neue Dinge tun.
Sie sprühen jetzt, man merkt Ihre Begeisterung an dem Thema. Trotzdem gibt es ganz viele Menschen, die sagen, naja, in meinem Kosmos, ich kann an meiner Welt erstmal nichts verändern. Wie schaffen Sie diesen Impuls, dass diese Menschen sagen, doch, ich kann was verändern?
Ja, also das Wichtigste ist, und da sage ich, benutze ich bewusst den Superlativ, weil ich wirklich davon überzeugt bin, aufgrund allem, was ich bisher erfahren durfte und lesen und erkennen durfte, sich auf das zu konzentrieren, was wir beeinflussen können. Und da gibt es bei jedem Menschen ganz viel. Also ich selber habe eine Zeit lang versucht, Dinge zu ändern, wo ich einfach gemerkt habe, da beiße ich mir die Zähne aus oder was auch immer. Und das bringt nichts. Und das ist sehr frustrierend. Und das ist ein Gefühl, was psychologisch natürlich auch uns dann eher in so einen Zustand der Hilflosigkeit und des Ich kann es nicht ändern, ja, bringt oder noch mehr verstärkt. Und es mag wie ein schlauer Spruch klingen, aber es ist wirklich ein ganz wichtiger Fokus, das sich immer wieder klar zu machen, egal ob im Privaten, im Beruflichen oder in welcher Gruppe oder Rolle wir gerade unterwegs sind, sich auf das zu konzentrieren, was wir ändern können. Und dann belohnt das tatsächlich auch unser Hirn.
Was war das denn für ein Prozess bei Ihnen, wo Sie da durchgegangen sind und erstmal frustriert waren? Wie lange hat das gedauert? Wann kam der Punkt, ach, ich muss mir etwas bewusst machen? Wie funktioniert sowas?
Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wie ich das auf 30 Sekunden oder so, die wir jetzt noch haben, runterbrechen sollen. Wichtig ist, sich auf Menschen zu konzentrieren. Also wir sind alle soziale Wesen. Ein guter Freund hat mal gesagt, leider. Also, auf Menschen, und damit meine ich auch Organisationen, aber Organisationen sind auch Menschen, zu konzentrieren, wo wir das Gefühl haben, und das hat ganz viel mit unserer eigenen Einschätzung dann zu tun, die sind offen. Also da steht die Tür schon ein bisschen offen, vielleicht sogar sperrangelweit. Vielleicht machen wir es uns am Anfang auch einfach und gehen genau diese Türen ein. Also nicht die größtmögliche Herausforderung und das, wo wir uns am besten die Zähne ausbeißen können, zu suchen, sondern die Menschen, die schon so ein bisschen bereitstehen. Und wenn wir das ehrlich und offen machen und ich kann jetzt 1000 Anekdoten aus meinem Alltag erzählen, dann gibt uns das so viel zurück. Ob es die Kleinigkeit ist, jemandem die Tür aufzuhalten oder das große Ganze ist und irgendwie zu sagen, okay, ich starte jetzt mal ein bisschen eine Medienrevolution. Also das geht alles.
Und dann, wo Sie die Medien gerade erwähnen, dann nochmal die Wahrnehmung, die wir dort haben. Also da scheint es ja zu sein, Hauptsache Krise. Saurer Regen, Waldsterben, Ozon, radioaktive Strahlung, Flüchtlingskrise, Klimakrise. Wir warten ja quasi nur auf die Apokalypse. Darauf nochmal bezogen, was tun als kurzes Fazit dieser Sendung an der Situation?
Ja, also erstmal funktioniert das Wort Krise mittlerweile ja nicht mehr, weil Krise ist eigentlich ein zeitlich definierter Rahmen und das wird jetzt so inflationär benutzt. Also das Wort Dauerkrise ist eigentlich ein unmögliches, also von der Bedeutung her unmögliches Wort, weil eine Krise darüber definiert ist, dass sie anfängt und aufhört. Und da sind wir wieder bei der Verantwortung, natürlich der Medienschaffenden und bei uns selber, dass wir uns öfter bewusst machen, wer oder was bestimmt eigentlich, ob wir gerade Krise haben. Weil da gibt's ja keine Definition. Wenn 500 Leute darüber gesprochen haben, haben wir dann Krise? Nein. Und dann zu fragen, was kann ich tun?
Dankeschön.
Eins gehört. SWR.